herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts für die Apotheke. Mein Name ist Helmut. Heute besprechen wir den Vortrag Richtig reagieren bei neurologischen Notfällen von Privatdozent Dr. Gerrit M. Grosse, Oberarzt und Co-Leiter der Notfallneurologie am Universitätsspital Basel. Er hielt diesen Vortrag am diesjährigen Pharmakie.ch Frühlingssymposium im März 2026. Unsere Kollegin Carla war live vor Ort.
Ja, genau. Der Vortrag war äußerst praxisnah für uns Apothekerinnen und Apotheker. Dr. Grosse unterteilte das Thema in 4 große Blöcke: Kopfschmerzen, Schwindel, akute Bewusstseinsstörungen und fokalneurologische Defizite wie den Hirnschlag. Das übergeordnete Ziel ist stets, lebensbedrohliche sekundäre Ursachen rechtzeitig zu erkennen und richtig zu triagieren.
Starten wir mit den Kopfschmerzen. Wie unterscheiden wir in der Apotheke harmlose von gefährlichen Fällen?
Primäre Formen wie episodische Spannungskopfschmerzen, die rund 2/3 der Fälle ausmachen, oder die Migräne mit etwa 15%, sind zwar sehr belastend, aber harmlos. Gefährlich sind sekundäre symptomatische Kopfschmerzen infolge von Gefäßstörungen, intrakraniellen Blutungen oder Traumata. Zur Triage dienen die sogenannten SNUP-Kriterien als Red Flags. S steht für systemische Symptome wie Fieber, Gewichtsverlust oder Krebs. N steht für neurologische Defizite wie Bewusstseinsstörungen, Taubheitsgefühle oder neu aufgetretene Seh- und Sprachstörungen. O meint den Onset, denn ein abrupter Vernichtungskopfschmerz kann auf eine Subarachnoidalblutung hinweisen. Das zweite O steht für Older Age, da im Alter schwerwiegende Ursachen häufiger koinzidieren. Und das P steht für Previous. Jede Veränderung des Charakters eines bekannten Kopfschmerzes ist ein massives Warnsignal.
Ein abrupter Vernichtungskopfschmerz ist also ein Alarmzeichen. Gibt es dabei klinische Tücken, auf die wir achten müssen?
Ja, absolut. Bei einer Subarachnoidalblutung folgt auf den initialen Vernichtungskopfschmerz oft ein symptomfreies Intervall. Patienten denken, es sei wieder gut und kommen erst verzögert in die Apotheke, wenn der Schmerz langsam wieder zunimmt. Werden sie dann fälschlicherweise nur mit einer Bedarfsmedikation versorgt, ist das lebensgefährlich. Solche Patienten bluten oft schwer nach und müssen wochenlang auf die Intensivstation. Man sollte immer nach dem genauen Beginn des Schmerzes fragen. War er abrupt, gehört die betroffene Person sofort auf den Notfall.
Kommen wir zum Schwindel. Das ist ja oft ein unspezifisches Symptom.
Die Abklärung von Schwindel ist extrem komplex. Schwindel umfasst im Deutschen oft alles von Trümmlichkeit bis zur Gangunsicherheit. Wir müssen peripher vestibuläre Ursachen wie den gutartigen Lagerungsschwindel oder ein Morbus Menier von zentralen Ursachen abgrenzen. Auch ein psychogener Schwindel, orthostatische Probleme oder Schwierigkeiten mit einer neuen Brille kommen häufig vor. Ein zentraler Kleinhirninfarkt äußert sich tückischerweise oft mit weniger starkem Schwindel als periphere Schäden, setzt aber abrupt ein.
Wenn der Schwindel beim gefährlichen Kleinhirninfarkt sogar schwächer sein kann, worauf müssen wir dann achten?
Suchen Sie konsequent nach Begleitsymptomen, wenn jemand nach Antivertiginosa verlangt. Warnsymptome sind neu aufgetretene Koordinations-, Seh- oder Feinmotorikstörungen sowie ein seitliches Zuggefühl beim Gehen oder Stehen. Nutzen Sie einfache Behelfstests wie den Armvorhalteversuch. Sinken die Arme bei geschlossenen Augen ab oder drehen sich nach innen, besteht sofort ein Hirnschlagverdacht. Akute binokuläre Doppelbilder können auf ein Hirnstammproblem hindeuten. Ein vertikaler oder richtungswechselnder Nystagmus sowie vertikal versetzte Augen sind dabei zentrale Warnzeichen.
Es gibt ja auch den Begriff des cervikogenen Schwindels. Warum ist dieser so umstritten?
Dr. Grosse stellte klar, dass es den cervikogenen Schwindel als eigene Entität im Grunde nicht gibt. Viel gefährlicher ist, neu aufgetretene, einseitige, drückende Nackenschmerzen nach ruckartigen Bewegungen wie beim Golfspielen, kombiniert mit Schwindel und Koordinationsstörungen. Dies kann auch durch eine Dissektion der Vertebralarterie ausgelöst worden sein. Das ist ein Fall für den Notfall und darf niemals als harmlose Verspannung abgetan werden.
Ein wirklich kritischer Punkt. Kommen wir zum dritten Block, den akuten Bewusstseinsstörungen. Wie werden diese klassifiziert?
Es wird zwischen quantitativen Störungen der Wachheit wie Somnolenz oder Koma und qualitativen Störungen, welche sich auf gedankliche Einzelschritte beziehen, unterschieden. Das Delir ist beispielsweise durch eine qualitative Bewusstseinsstörung gekennzeichnet. Das Delir verläuft akut und typischerweise fluktuierend. Neben dem unruhigen, hyperaktiven Delir wird das hypoaktive Delir, bei dem der Patient nur still daliegt, im Alltag oft fatalerweise übersehen.
Welche Differentialdiagnosen und Ursachen müssen wir hier auf dem Schirm haben?
Neben postiktalen Zuständen nach epileptischen Anfällen oder Synkopen sind Infektionen zentral. Die Kombination aus Fieber, erhöhten Laborwerten wie CRP, Leukozyten oder Prokalzitonin und einer Bewusstseinsstörung deutet hochgradig auf eine Enzephalitis oder Meningitis hin und erfordert eine Lumbalpunktion. Gerade ältere Personen haben eine höhere Inzidenz für Herpesenzephalitiden. Auch metabolisch toxische Enzephalopathien durch Sepsis oder Medikamentenüberdosierungen kommen häufig vor.
Wie sieht das strukturierte Vorgehen aus, wenn eine Person in der Apotheke kollabiert oder akut verwirrt wirkt?
Neben dem klassischen A-B-C-D-E-Schema zur Atemwegs- und Kreislaufstabilisierung lautet Dr. Grosses zentraler Praxistipp, sofort den Blutzucker zu messen. Eine Hypoglykämie ist ein perfektes Stroke-Mimic, kann also eine Schlaganfallsymptomatik vortäuschen. Der Ausgleich des Blutzuckerspiegels kann die Symptomatik bei Hypoglykämie-Betroffenen sofort wieder verschwinden lassen. Ein rascher Blutzuckertest in der Apotheke spart hier wertvolle Zeit.
Zum letzten Schwerpunkt, den fokalneurologischen Defiziten und dem Hirnschlag. Welche Beschwerden sind typisch?
Ein Hirnschlag ist zu 80-85% ischämisch und zu 10-15% hämorrhagisch bedingt. Eine akute Para- oder Tetraparese deutet meist auf spinale Ursachen hin. Die klassische einseitige Lähmung, die Hemiparese, betrifft meist das Stromgebiet der mittleren Hirnarterie. Liegt der Verschluss in der sprachdominanten Hemisphäre, beim Rechtshänder meist links, führt dies zu einer armbetonten Lähmung kombiniert mit einer Artikulationsstörung oder einer echten Sprachstörung. Bei der vorderen Hirnarterie ist die Lähmung beinbetont. Akute Sehstörungen wie Gesichtsfeldausfälle durch Verschlüsse im hinteren Kreislauf werden von den betroffenen Personen oft gar nicht selbst bemerkt, sondern fallen erst durch Anstoßen im Raum auf.
Zur schnellen Erkennung eines Schlaganfalles wird der FAST-Score genutzt. Gab es dazu im Vortrag ein Update für die Praxis?
Ja, um Kleinhirninfarkte verlässlich abzubilden, wurde er zum BFAST-Score erweitert. B steht für Balance und E für Eyes, also Gleichgewichts- und Sehstörungen werden auch evaluiert. Wichtig ist, betroffene Personen unverzüglich in ein spezialisiertes Stroke Center mit endovaskulären Behandlungsmöglichkeiten zu bringen.
Warum ist der Faktor Zeit in der Akuttherapie so wichtig?
Weil pro Sekunde 32.000 Neurone sterben. Das sind 1,9 Millionen pro Minute und 120 Millionen pro Stunde. Insgesamt gehen bei einem akuten Schlaganfall 1,2 Milliarden Nervenzellen zugrunde. Das Ziel ist die Rettung der Penumbra, des kritisch unterdurchbluteten, aber noch rettbaren Gewebes um den Infarktkern. Im Spital wird nach Ausschluss einer Blutung die systemische Thrombolyse angewendet. In der Schweiz ist neu die Tenecteplase zugelassen, eine Abwandlung der alte Plase mit längerer Halbwertszeit, die als einfacher Bolus verabreicht wird. Das Zeitfenster für die intravenöse Thrombolyse beträgt bis zu 4,5 Stunden nach Symptombeginn, wobei die erste Stunde als Golden Hour am effizientesten ist.
Gilt dieses 4,5-Stunden-Zeitfenster heute denn absolut starr?
Nein, das ist der moderne Paradigmenwechsel. Mittels multimodaler Bildgebung kann rettbares Gewebe identifiziert und betroffene Personen auch im erweiterten Zeitfenster von 12 bis teilweise 24 Stunden oder bei unklarem Beginn des Anfalles erfolgreich behandelt werden. Das Vorurteil, dass sich ein Transport nach ein paar Stunden nicht mehr lohnt, ist widerlegt. Daher Dr. Grosses zentraler Appell: Unabhängig von der verstrichenen Zeit muss jeder Verdachtsfall sofort und ausnahmslos mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.
Carla, vielen Dank für diese präzise und hochinformative Zusammenfassung. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer: Den vollständigen Vortrag finden Sie auf der Webseite von pharmakie.ch im On-Demand-Angebot vom Frühlingssymposium 2026. Ergänzend mit der dazugehörigen Lernkontrolle ist dieses Bildungsangebot mit 50 FPH-Punkten akkreditiert als Fortbildung für Offizinpharmazie, Fähigkeitsausweis FPH-Anamnese in der Grundversorgung, Spitalpharmazie und klinische Pharmazie. Bis zum nächsten Mal.